ich erfahren habe, über welches Thema ich reden soll, da habe ich mich ein bisschen gewundert, aber ich habe mir das nicht ausgesucht, weil dieses Thema ist wirklich keine nette Botschaft, überhaupt nicht. Und ja, und den Inhalt habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ihr werdet es merken, ich werde euch eigentlich nur Bibelverse vorlesen. Und ich versuche auch gar nicht, die zu interpretieren. Ich habe aufgehört zu versuchen, ständig die Bibelverse zu erklären. Und ich komme immer mehr dahin, dass ich sie einfach annehme. Selbst wenn ich sie nicht sofort verstehe. Und es kann sein, dass das bei vielen Versen euch genauso gehen wird. Ich werde heute nicht darüber reden, wie man von Furcht frei wird. Das würde ich zeitlich gar nicht schaffen. Aber der wichtigste Schritt, um von Furcht frei zu werden, von Gedanken der Furcht, von Gefühlen der Furcht, die dann unser Handeln bestimmt, der wichtigste Schritt, davon frei zu werden, ist, mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung zu kommen. Und ihr werdet sehen, die meisten Leute tun das nicht. Das ist eigentlich der größte Kampf. Dass wir wirklich dahin kommen, dass wir anfangen, das Gleiche über Furcht zu denken, was Gott über Furcht denkt. Und das ist eigentlich alles, was ich heute machen möchte. Ich möchte euch zeigen, was denkt Gott über Furcht und was für Folgen hat das, wenn wir in Furcht leben. Und es ist sogar eine Adventsbotschaft. In Lukas 1, Vers 74 und 75, da prophezeit Zacharias durch den Heiligen Geist, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns von unseren Feinden zu erlösen und damit wir ihm dienen in Gerechtigkeit und Heiligkeit ohne Furcht alle Tage unseres Lebens. Zacharias prophezeit, Jesus ist in die Welt gekommen, damit wir ihm alle Tage unseres Lebens dienen ohne Furcht. So, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe viele Tage meines Lebens in Furcht ihm gedient. Und das wird wahrscheinlich bei keinem von uns so funktionieren, dass wir alle Tage unseres Lebens ohne Furcht leben. Aber es ist trotzdem eine Verheißung. Und es ist ein Grund, warum Jesus gekommen ist. Und das steht nicht nur einmal in der Bibel. In Römer 8, Vers 15 steht das. In Hebräer 2, Vers 15 steht, zum Beispiel, dass Jesus durch seinen Tod den Teufel außer Kraft oder außer Wirksamkeit gesetzt hat, der uns durch Todesfurcht manipuliert oder beeinflusst hat. Mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Entschuldigung. Ich bin Helmut Richard, 34 Jahre alt, verheiratet, habe ein Kind, 17 Jahre alt. Mein Geld verdiene ich damit, Kinder zu quälen. Ich bin Lehrer für Mathe und Deutsch an der christlichen Schule in Bielefeld.
Ja?
Ja, 17 Monate. Habe ich sehr gedacht, oh. Das ist, weil ich so aufgeregt bin. Aber jetzt, wo ihr alle lacht, legt sich meine Aufregung auf. Und ich habe gleich einen Fehler gemacht. Und ich glaube, dass ich Fehler machen darf bei Gott und dass jeder Christ Fehler machen darf. Und das können wir auch während dieser Predigt im Hinterkopf behalten. Ihr werdet sehen, bei dieser Predigt, wenn ihr dem Wort Gottes zustimmt, wird der Heilige Geist euch überführen. Ja, von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Das wird einfach passieren. Wenn wir dem Wort Gottes zustimmen, wenn nicht, dann nicht. Ja. Und das ist der erste Schritt zur Veränderung. Ja. Jesus ist in die Welt gekommen, Jesus ist tatsächlich auch dafür gestorben, um uns von Furcht frei zu machen. Alle Tage unseres Lebens, nicht erst, wenn wir tot sind und bei ihm im Himmel sind, ja, sondern hier schon auf der Erde. Und es ist berechtigt, die Frage zu stellen, wenn ich nicht frei von Furcht bin, wenn ich ständig durch Gedanken wie, was wird so und so denken, oder was passiert, wenn ich das mache, Das sind Arten und Weisen, wie die Angst sich sichtbar wird in uns, wie die Angst sich in Gedanken zum Beispiel zeigt. Wenn fast alle meine Handlungen davon beherrscht werden, oder wenn ich Angst habe, ein Zeuge für Jesus zu sein, weil Gedanken der Furcht mich manipulieren, meinen Mund zu halten, dann müssen wir uns die Frage stellen, ist Jesus bei mir angekommen mit seinem Erlösungswerk? Weil sein Erlösungswerk beinhaltet auch, dass wir ihm dienen alle Tage unseres Lebens in Gerechtigkeit und Heiligkeit ohne Furcht. Schlag bitte den Text auf, 4. Mose 13. Das ist unser Text für heute. Ich lese ab Vers 25. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß, und wir sahen auch die Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kananiter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Hier waren 10, 12 Männer ausgesandt, das Land auszukundschaften. 10 kamen wieder, voller Angst. 2, Kaleb und Josua, waren ohne Angst. Und Gott hat ungefähr, ich weiß nicht wie viele Male, aber mindestens mehr als 10 Mal hat er gesagt, ich habe sie in eure Hände gegeben, ich habe dieses Land euch gegeben, ich will euch dieses Land geben. Wir lesen, ab 2. Buch Mose lesen wir diese Verheißung. Gott hat gesagt, ich werde die Leute dort in eure Hände geben, ich werde sie euch ausliefern. Ja? 2 Leute haben das geglaubt. 2 Leute haben das Wort Gottes geglaubt. 10 haben das Wort Gottes nicht geglaubt. Und das ist, Furcht ist einer der Hauptgründe, warum wir das, was die Bibel sagt, nicht glauben. Ja, und mit Glauben meine ich nicht ein verstandesmäßiges Bejahen, ein verstandesmäßiges Zustimmen, sondern Hebräer 11 sagt, der Glaube ist ein Überzeugtsein. Ein Hoffen und ein überzeugt sein. Und wenn wir von Dingen überzeugt sind, dann handeln wir danach. Wenn wir sagen, ich glaube dies oder jenes, aber ich handle nicht danach, dann ist das ein rein intellektueller Verstandesglauben, der wird nichts bewirken. Ja. Wir sehen das hier. Die haben nicht geglaubt. 2 Leute haben geglaubt und die 2 Leute, die geglaubt haben, die waren völlig anders eingestellt als die 10 Leute. Die 10 Leute haben alles negativ gesehen, die 2 Leute, die geglaubt haben, die keine Angst hatten, die haben das Positive gesehen. Die hatten Gottes Verheißung im Blick. Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose. Unglaube und Furcht schließen sich aus. Jesus sagt das in sehr vielen Versen, aber ich gebe euch nur 2. Jesus sagt in Matthäus 8, Vers 26, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Und an der anderen Stelle, Markus 4, 40, sagt Jesus, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Jesus bringt das direkt, stellt das gegenüber. Warum seid ihr so voller Furcht? Habt ihr keinen Glauben? Ja, wenn wir Furcht haben, werden wir keinen Glauben haben. Das werden wir noch viel deutlicher sehen. Vers 14, Vers 1. Nee, 31 habe ich aufgehört. Wir lesen 32 weiter. In 31 sagen sie, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk. Das ist eine Lüge. Gott hat gesagt, ihr könnt und ihr sollt. Und Vers 32, und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in der Nacht. Diese 10 Leute haben durch ihre Predigt das ganze Volk angesteckt. Und das waren mehr als ein paar hunderttausend Leute. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme. Gott hat im Alten Testament ein Gebot gegeben, wenn das Volk in den Krieg zieht, in eine Schlacht zieht und einzelne Kämpfer sind voller Angst, so sollen die zu Hause bleiben. Ja? Jeder Trainer weiß das, dass er die Spieler, die voller Furcht und nervös auf dem Feld sind, dass er die auswechseln muss. Weil Furcht ist ansteckend. Und 10 Leute haben es geschafft, wahrscheinlich 1 Million oder mehr als 1 Million Leute anzustecken. Und mit Furcht. Und die Ansteckung, ging so weit, dass das Volk schrie, steht hier, und die ganze Nacht weinte. Das ist die nächste Folge von Furcht. Die erste Folge ist Unglaube. Die zweite Folge von Furcht ist, wir werden nicht mehr nüchtern sein. Wir werden keinen gesunden Verstand mehr haben. 2. Timotheus 1, Vers 7, den Vers habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Martin Luther übersetzt es mit Zucht. Dieses Wort, was Besonnenheit oder mit Zucht übersetzt wird, Sophronismus im Griechischen, es bedeutet wortwörtlich übersetzt, nüchtern, selbstbeherrscht, einen gesunden Verstand haben, ein gesunder Menschenverstand. Und Paulus, der sagt, entweder habt ihr einen Geist der Furcht oder ihr habt einen gesunden Menschenverstand. Entweder habt ihr Furcht oder ihr seid nüchtern. Entweder habt ihr Furcht oder ihr seid selbstbeherrscht. Wenn ihr Furcht habt, werdet ihr nicht nüchtern sein. Wenn wir Furcht haben, werden wir keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Und wir sehen das hier. Das Volk schrie und weinte in dieser Nacht. Die waren nicht mehr nüchtern. Und die haben, wir werden gleich noch deutlicher sehen, sie haben die Dinge nicht mehr so gesehen, wie Gott sie wirklich gesehen hat. Und wie Mose, Aaron, Josua und Kaleb sie gesehen haben. Vers 2. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch in dem Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Dritte Folge von Furcht. Murren bzw. Anklagen. Als Adam gesündigt hat, und das ist übrigens die Erklärung, wie Furcht überhaupt in den Menschen hineingekommen ist. Weil Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben und Gott hat den Menschen nicht mit Furcht geschaffen. Ja, Furcht ist nicht etwas, was Gott sich von Anfang an gedacht hat, dass wir damit leben sollen. Das war nicht Gottes ursprünglicher Plan. Aber Furcht ist durch die Sünde in den Menschen gekommen, durch Adams Sünde. Gott hat vorher des Öfteren mit Adam gesprochen und ihn im Garten besucht. Und Adam hat sich niemals vor Gott versteckt. Aber nachdem Adam gesündigt hatte, hat er sich vor Gott versteckt, weil er sich fürchtete. Ja. Es ist die Sünde, die Furcht hineinbringt. Und eins der ersten Dinge, die Adam danach getan hat, als die Furcht in ihm kam, war, die Frau, die du mir gegeben hast, er hat Gott angeklagt. Er hat Gott angeklagt. Er hat gesagt, die Frau ist schuld und du bist schuld, Gott, weil du hast sie mir gegeben. Und das wird fast immer ein Resultat von der Furcht sein. Dass wir uns beschweren, die klagen hier Mose an, die alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und sie klagen auch Gott an. Wenn wir anfangen, die Schuld bei anderen Menschen zu suchen, dann werden wir letzten Endes Gott die Schuld geben, weil Gott ist ja allmächtig und Gott hat es zugelassen. Und er hat es auch zugelassen. Ja. Die Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Anklage. Vierte Folge. Selbstmitleid. Sie weinten die ganze Nacht. Sie haben nicht geweint, weil sie voller Sünde waren und das Wort Gottes nicht geglaubt haben. Das Volk Gottes hat, glaube ich, ich weiß es nicht genau, vielleicht irre ich mich, aber sie haben fast nie geweint, weil sie Gott, weil sie rebellisch waren und ungefähr mindestens 10 Mal versucht haben oder Gott angeklagt haben und sich bei Gott beschwert haben und gedacht haben, dass Gott sie töten wird. Und Gott hat jedes Mal ein Wunder getan und sie doch gerettet. Sie haben 3 Mal versucht, Mose umzubringen. Darüber haben sie nie geweint. Aber nachdem sie von der Furcht angesteckt wurden, klagen sie Gott an und sie weinen um sich selber. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Das Volk bemitleidet sich selber. Und die Bibel nennt Selbstmitleid eine Traurigkeit der Welt, eine Betrübnis der Welt gemäß. In 2. Korinther 7, Vers 10, da sagt Paulus, es gibt eine gottgewollte Betrübnis oder Trauer, die zur Buße und zum Leben führt. Und es gibt eine Traurigkeit der Welt, die führt zum Tod. Und das ist wortwörtlich hier in Erfüllung gegangen. Diese Leute hier, die sind so lange in der Wüste herummarschiert, bis sie gestorben sind. Ja. Selbstmitleid ist die nächste Stufe nach Anklagen oder Murren. Jesus sagt, Lukas 9, Vers 23, wir können ihm nicht nachfolgen, wenn wir uns nicht selbst verleugnen. Wenn wir aber anfangen, die anderen zu verleugnen, das heißt, wenn wir bei anderen die Schuld suchen, anstatt bei uns selber, dann kann es passieren, dass irgendwann alle anderen schuld sind, nur wir nicht. Und wenn wir so mit dieser Herzenshaltung und diesen Gedanken leben, dann werden wir uns nicht selbst verleugnen. Werden wir nicht machen. Wir sind ja nicht schuld. Es sind ja immer die anderen schuld. Ja, das ist eine richtige Blockade, die Gott absolut blockiert. Entweder fangen wir an, uns selbst zu verleugnen, wir suchen Fehler bei uns selbst und wir fragen uns, warum lässt Gott das zu, dass mir das geschieht? Oder wir suchen den Fehler bei anderen und dann werden wir murren, wir werden Gott anklagen und wir werden im Selbstmitleid landen. 14, Vers 3. Und warum führt uns der Herr in dieses Land? Dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden. Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Eines der häufigsten Charakterisierungen von Gott, dem Vater, in der Bibel ist, dass er ein Vater und Beschützer der Witwen und Waisen ist. Jesus sagt zu den Leuten, wenn ihr einen dieser Kleinen ein Anstoß werdet, ist es besser für euch, einen Mühlstein um den Hals gelegt zu bekommen und im Meer versenkt zu werden. Gott ist von seinem Charakter her einer, der immer für die Kleinen ist, der immer für die Schwachen ist, eintritt. Das ist der Charakter Gottes. Das ist die Wahrheit. Ja, Gott ist immer für die Schwachen. Gott liebt Schwachheit. Interessanterweise glaubt das Volk genau das Gegenteil. Gott möchte unsere Kinder den anderen zum Raub geben. Gott möchte unsere Kinder alle umbringen. Wie kommt es, dass sie genau das Gegenteil glauben? Das ist die nächste Folge. Ja, ein falsches Bild von Gott, und zwar ein böses Bild von Gott ein. Das Volk sieht hier einen Gott, der gemein, der fies ist. Ja, das ist nicht die Wahrheit. Dieser Gott hat sie unzählige Male gerettet, versorgt, mit Nahrung versorgt, ihre Feinde besiegt. Ohne ihn wären sie schon längst tot. Ohne ihn müssten sie noch in Ägypten schuften. Aber das sehen sie nicht. Ja. Die Furcht hat ihnen völlig ihren gesunden Menschenverstand genommen. Sie sind nicht nüchtern. Und mich hat Gott mit diesem Vers sehr überführt. Mein Sohn ist 17 Monate alt, ich bin nicht der erfahrene Vater, der alles weiß, ja, ganz im Gegenteil. Und ihr lacht da vielleicht drüber, wenn ihr, ich denke, Eltern, die 2 oder 3 Kinder haben, die lachen darüber, aber wenn das erste Kind zum ersten Mal krank wird, dann klopfen alle möglichen Gedanken der Furcht an der Tür des Verstandes. Und alle möglichen Gedanken, was wäre wenn, das ist ein typischer Vorname von Furcht, was wäre wenn dies oder das und jenes passiert, ja, klopfen dann bei mir an. Was ist, wenn dem Kleinen das passiert? Was ist, wenn das chronisch ist? Was ist, wenn er dies oder das oder jenes hat? Und dann hat Gott mich an diesen Vers erinnert. Werde ich dein Kind zum Raub geben? Was glaubst du? Ja. Bin ich ein Beschützer der Schwachen und der Kinder oder bin ich ein Gott, der Kinder zum Raub gibt? Und mit diesem Vers, Gott hat mich überführt, dass ich daran gezweifelt habe. Genauso wie das Volk Israel. Und ich weiß jetzt, und dieser Vers, der hilft mir dabei, unglaublich, falls mein Kind irgendwas hat oder krank wird oder irgendwas komische Anzeichen hat, das Erste, was mir einfällt, ist dieser Vers. Und ich sage Gott, Gott, du wirst, und ich sage es auch zum Teufel, Gott, du wirst meine Kinder nicht zum Raub geben. Du bist nicht so ein Gott. Du wirst meine Kinder nicht zum Raub geben. Und das verjagt die Furcht ganz schnell. Ja. Gott wird unsere Kinder nicht zum Raub geben. Und Gott möchte nicht, dass wir durch das Schwert fallen oder umkommen. Gott möchte, das ist nicht Gottes Charakter. Aber das Volk hat diese Lüge über Gott geglaubt. Und diese Strategie vom Teufel ist so alt, wie es die Menschheit gibt. Das ist die erste Lüge, die die Schlange Eva aufgeschwatzt hat. Gott will nicht euer Bestes. Gott möchte euch diese Frucht vorenthalten. Ja. Das war die erste, das ist genau dasselbe. Gott will nicht euer Bestes. Gott will euch irgendwas vorhalten. Wenn wir dieses falsche Bild von Gott, es kommt durch Furcht. Und es wird dazu führen, dass wir unglaubliche Schwierigkeiten haben, Gott als Vater zu erkennen. Es wird dazu führen, dass wir Schwierigkeiten haben, den Charakter Gottes und Jesus zu erkennen. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Jesus sagt von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der Charakter von Jesus und von dem Vater. Wir werden das nicht verstehen, dass Jesus sanftmütig ist. Wenn wir verstehen, dass Jesus sanftmütig ist, dann werden wir wissen, wir dürfen Fehler machen. Wir müssen nicht perfekt sein. Und Gott ist nicht böse auf uns, wenn wir einen Fehler machen. Genauso wie ich nicht böse bin, wenn ich irgendeinem Fünftklässler Bruchrechnung erkläre und er das nicht sofort versteht. Ich weiß, dass er das nicht sofort verstehen wird. Und ich erwarte nicht. Jeder Lehrer, der das erwartet, dass er von jetzt an sofort alles ohne Fehler macht, der sollte lieber den Beruf wechseln. Ja? Ich erwarte von meinem kleinen Sohn nicht, dass er nicht in die Windel macht. Ich weiß, er wird in die Windel machen. Ja? Ich bin nicht böse darüber. Er darf das. Und genauso ist das bei Gott auch. Aber wir werden das nicht glauben, wenn wir nicht den Charakter Gottes kennen. Und Furcht wird uns ein völlig falsches Bild von Gott geben. Vers 4. Wir haben bis jetzt die Folgen. Unglaube, Furcht ist ansteckend, kein gesunder Menschenverstand, keine Nüchternheit, das sind die ersten 3 Folgen. Dann Selbstmitleid, Murren, Anklagen. Wir werden glauben, dass Gott böse oder gemein ist, ein völlig falsches Bild von Gott haben. Die nächste Folge von Furcht lesen wir in Vers 4. Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selber einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Die nächste Folge von Furcht ist Rebellion. Ja, und Gott sagt, Rebellion ist eine Sünde wie Wahrsagerei oder Zauberei. 1. Samuel 15, Vers 23. Und Rebellion ist in Gottes Augen wirklich schlimm. Rebellion war der Grund, warum Gott Saul verworfen hat. Und Rebellion war der Grund, warum Gott das Volk Israel, diese Generation, verworfen hat. Und warum sie 40 Jahre lang durch die Wüste marschieren mussten und das Land nicht gesehen haben. Und wenn wir nachher den Hebräerbrief lesen, dann werden wir sehen, dass der Heilige Geist genau das sagt. Ja. Wir wollen Gott nicht mehr folgen und wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und das ist, ich denke, so langsam merken wir, wie schlimm Furcht wirklich ist. Weil das ist wirklich das Hauptproblem, das ich habe, das ich in meiner Gemeinde habe, immer noch, wenn wir über Furcht predigen. Ich habe insgesamt 3 Stunden über dieses Thema geredet dort. Und es gibt immer noch Leute, die nicht dem Wort Gottes glauben, die nicht wirklich überzeugt sind, wie das Furcht schlimm ist. Ja, aber Furcht wird uns dahin bringen, dass wir unseren eigenen Weg gehen und dass wir uns letzten Endes von Gott abwenden und nicht den Weg Jesu gehen wollen. Das wird zu führen. Vers 5 bis 9. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. So seid nun nicht widerspenstig gegen den Herrn. Und fürchtet euch nicht. Seid nicht widerspenstig, rebellisch gegen den Herrn. Und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns ist aber der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Diese 4 Leute, Mose, Aaron, Josua und Kaleb, sind ganz anders als die tausende Israeliten, als die ganze Gemeinde, die voller Furcht, voller Zweifel ist und Angst hat, dass sie umkommen werden. Kaleb sagt, wir werden sie verschlingen wie Brot, ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das ist die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat. Und die haben die Verheißung Gottes im Blick. Aber der Rest hat sie völlig verworfen. Und dann, bei Kaleb, bei diesen 4 Leuten, wir finden sehen hier keine Furcht, wir sehen keinen Unglauben, die sind nüchtern, sie murren nicht, es ist kein Selbstmitleid. Wir haben ein gutes Gottesbild, ein sehr gutes sogar. Dann Gott ist auf unserer Seite. Ja. Gott ist nicht auf deren Seite, Gott ist auf unserer Seite. Und absolut keine Rebellion. Vers 10. Und das ist die letzte Folge von Furcht. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Das ist Mord. Mord und Hass ist die letzte Folge. Und die Bibel, die sagt, Hass und Mord ist im Grunde dasselbe. In 1. Johannes lesen wir das, 3 Vers 15, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Natürlich sind wir Christen viel zu fromm, als dass wir jemanden umbringen würden. Aber wir tun es mit unseren Gedanken, bringen wir gerne die Christen um, die die falsche Lehre haben. Wir hassen Christen, die nicht genauso jetzt das gleiche Taufverständnis haben wie wir oder die andere Formen haben. Das sind alles verschiedene Arten, wie wir hassen oder wie wir morden. Jesus sagt das in der Bergpredigt. Ja. Die Alten haben gesagt, du sollst mich töten. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder sagt, Raka, du Narr, der ist schon schuldig. Ja. In 1. Johannes 3, Vers 14, da sagt Jesus, wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wir wissen aber, dass jeder, der seinen Bruder hasst, ein Mörder ist. Und dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das ist 1. Johannes 3, 14, 15. Und das ist ein bisschen radikal, oder? Dass Mord und Hass die letztendliche Ausprägung von Furcht sind, oder als Folge haben, das glauben die wenigsten Leute. Und wahrscheinlich musste Gott das deswegen öfter in die Bibel schreiben. Schlagt bitte mal Offenbarung 21, Vers 8 auf. Und ich würde mir solche Verse nie ausdenken. Ich bin froh, dass Jesus das gesagt hat und dass nicht ich das sagen muss und dass ich das nicht interpretieren muss, sondern ich lese einfach nur die Verse vor, die in der Bibel stehen. Und ich glaube die. Hier steht, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräuel befleckten und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und das Wort für Feiglinge, Deilos im Griechischen, ist das gleiche Wort, was Jesus in den Versen, die ich vorher schon gelesen habe, aus Matthäus 8, 26, Markus 4, 40 sagt. Was seid ihr so furchtsam? Was seid ihr so voller Furcht? Habt ihr keinen Glauben? Das gleiche Wort. Ja. Die Furchtsamen aber, die Feiglinge und die Ungläubigen, Jesus, das ist radikal, das ist einer der extremsten Verse, stimmt, unter den 10 extremsten Versen in der Bibel. Gott packt Lügner, Gott packt Leute, die voller Furcht sind. Er packt die in einen Topf mit Mördern und Zauberern. Das würden wir niemals machen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Theologe diesen Vers so erklären kann oder mag. Aber das ist das Wort Gottes. Ja, und bei dem Volk Israel sehen wir ja, warum packt Gott Furcht mit Mord in einen Topf? Weil es dahin führt. Es führt dahin, dass man rebellisch wird, sich von Gott abwendet. Gott wendet sich nicht von dir ab, aber wir können uns von Gott abwenden jederzeit und den eigenen Weg gehen, wie das Volk Israel. Und zum Schluss, ja, hier wird deutlich, wir können Furcht und Glauben, funktioniert nicht gleichzeitig. Ja. Entweder wird der Glaube siegen oder die Furcht wird siegen. Entweder wird der Glaube siegen und die Furcht wird gehen, oder die Furcht siegt und der Glaube wird gehen. Und wir werden komische Sachen über Gott glauben, dass er unsere Kinder, zum Beispiel, dass er unsere Kinder umbringen möchte. Hebräer 3, das ist die Auslegung des Heiligen Geistes über diese Stelle, die wir gerade in 4. Mose gelesen haben. Da geht es genau um diese Stelle, Hebräer 3, Vers 7. Das ist, was der Heilige Geist, wie der Heilige Geist das erklärt. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Die Rebellion, Auflehnung, Rebellion. Am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und jetzt wird es gefährlich im nächsten Vers. Weil bis hierhin könnten wir sagen, naja, das war Altes Testament, das geht uns alles nichts an. Aber im nächsten Vers sagt er dann, der Schreiber vom Hebräerbrief, habt Acht, ihr Brüder. Der Hebräerbrief ist an Christen geschrieben. Hab Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Das ist, was der Heilige Geist darüber sagt. Ein verstocktes Herz, Vers 7, Vers 8. Sie hatten ein verstocktes Herz, sie hatten ein böses, ungläubiges Herz, das im Begriff war, sich von Gott abzuwenden. Das ist, was der Heilige Geist über dieses Volk sagt. Ein böses und Furcht haben, ist in Gottes Augen ein böses, ungläubiges Herz zu haben. Das glauben die wenigsten Leute. Aber ich weiß, dass die Leute, die anfangen, das zu glauben, dass die werden von Furcht frei werden. Und ich weiß, dass Leute, die das nicht glauben, dass die niemals wirklich frei werden von Furcht. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Oder verstockt, das Wort, was hier mit verstockt übersetzt wird, in meiner Übersetzung, in manchen Übersetzungen steht verhärtet. Das kann man genauso gut übersetzen. Das ist genau das, was beim Volk Israel passiert ist. Sie sind so hart geworden gegenüber Gott. Sie haben tatsächlich geglaubt, dass Gott ein fieser, gemeiner Mörder ist. Obwohl sie 40 Jahre lang, steht hier, haben sie das Gegenteil erlebt. 40 Jahre lang sahen sie meine Werke, haben sie die Wunder Gottes erlebt. Jeden Tag hat Gott auf übernatürliche Weise für Essen gesorgt. jeden Tag. Und Gott hat dafür gesorgt, dass sie was zu trinken haben. Ja. Aber ihr Herz war so hart, dass sie das nicht mehr sehen konnten. Dass sie genau das Gegenteil geglaubt haben. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben einen Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten, zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Solange wir der Furcht in unserem Herzen Raum geben, wird das sehr schwer. Und es kann gut sein, wenn wir merken, wir haben ein Problem, Gott wirklich zu vertrauen, ihm zu glauben. Es könnte sein, die Wahrscheinlichkeit, dass es an der Furcht liegt, die wir in unserem Herzen mit herumschleppen. Es könnte sein, dass das einer der Hauptgründe dafür ist. In Römer 8, da sagt Paulus, in Römerbrief, da sagt Paulus, dass mit dem Herzen geglaubt wird. Also wir glauben nicht mit dem Verstand, wir glauben auch nicht mit den Gefühlen, wir glauben mit dem Herzen. Und wenn das Herz hart ist, können wir nicht glauben. Wenn das Herz verstockt ist, wenn das Herz böse ist, dann können wir nicht glauben. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir Gott nicht glauben können. Okay. Wenn ihr heute sagt, ich will das glauben, ich will dem zustimmen, was hier steht und was Gott in diesen Versen sagt. Und natürlich können wir diese Verse mit ein paar theologischen Kunstgriffen außer Kraft setzen. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr habt das Wort Gottes wirkungslos gemacht durch eure Überlieferung. Ja, wir können durch bestimmte Überlieferungen das Wort Gottes weginterpretieren, weil diese Verse, die stellen uns vor eine Entscheidung. Ja. Was mache ich damit? Ich kann da nicht einfach so, ach ja, ist ja nicht schlimm, ich kann das nicht machen. Ja. Wir können das weginterpretieren, aber dann werden wir auch nicht frei werden davon. Und dann werden wir vor der Überführung des Heiligen Geistes weglaufen. Wenn wir aber sagen, okay, ich stimme dem zu, und ab dem Moment, wo wir das sagen, müssen wir wahrscheinlich auch zugeben, dass unser Herz nicht gut ist, dass wir genauso ein Herz haben. Ja? Und ich musste das Gott sehr oft sagen, dass ich kein Stück besser war als diese Israeliten, dass mein Herz voller Furcht war. Und ich habe sehr oft geglaubt, dass Gott mir irgendwas Böses möchte. Aber wenn wir diesen Weg einschlagen, dann ist der Weg frei für Gott, dass Gott wirklich wirken kann und dass Jesus zu uns kommen kann und uns von Furcht frei machen kann. Okay, ich bete zum Abschluss. Vater im Himmel, vergib uns, dass wir immer dachten, wir können mit Furcht leben und wir können dir mit Furcht dienen. Vergib uns, dass wir dachten, dass das etwas Harmloses ist. Und du sagst in deinem Wort, dass du ganz anders darüber denkst. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du jetzt in diesem Moment anfängst, bei jedem, der deinem Wort zustimmt, dass du anfängst zu überführen von allen Gedanken und Verhaltensweisen, die durch Furcht ausgelöst werden. Du sagst in deinem Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und uns reinigst. Und ich bitte dich, Vater, dass du mit deiner Reinigung anfängst, jetzt bei jedem, der mit deinem Wort in Übereinstimmung kommt. Danke, dass du das tun wirst. Danke, dass du das versprochen hast. Danke, dass dein Blut und deine Gnade ausreicht. Egal wie schlimm unser Herz ist. Danke, dass du nicht enttäuscht über uns bist, weil du wusstest, du weißt alles und du wusstest schon vorher, was alles Böses in uns steckt. Und danke für deine Geduld, dass du so lange wartest und gnädig bist, bis wir es einsehen. Danke, dass dein Gericht nicht sofort kommt. Du hast dem Volk Israel 40 Jahre lang Gnade gegeben und 40 Jahre lang gewartet und jeden Tag ihnen Wunder getan, bis das Gericht kommt. Danke, dass du bei uns ebenfalls geduldig sein wirst. Und ich bitte dich, Vater, dass wir deine Liebe erkennen, dass wir deinen Charakter sehen können. Ich bitte dich, Vater, dass du alle falschen Bilder in unserem Verstand und in unseren Erinnerungen auslöscht, die Furcht in uns hineingebrannt hat. Vergib uns, wo wir gedacht haben, dass du unseren Kindern irgendetwas Böses tun wolltest. Vergib uns, wo wir so ein falsches Bild von dir hatten. Amen.